wenn du dich dem nicht verwehrst, du das nicht regulierst, dann lässt du dich von deinem Gerät steuern und du steuerst nicht mehr das Gerät.
Hallo, ich grüße dich zu einer neuen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Es geht im zweiten Teil mit dem Psychologen und Professor Dr. Sven Lindberg weiter. Svens Forschungsschwerpunkte sind übrigens in den Bereichen Lernentwicklung, Entwicklungsstörung und Lernschwierigkeiten. Er beschäftigt sich mit der kognitiv-emotional- und Sozialentwicklung. Also wir können auf jeden Fall eine ganze Menge über wichtige Themen bei ihm lernen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dem zweiten Teil.
Das ist doch auch eigentlich etwas, was wir mit Menschen allen Alters hervorragend machen können, oder? Wenn man jetzt mit einem Freund zusammensitzt und der sagt irgendwie, oh, ich bin gerade überhaupt nicht gut drauf, weil, keine Ahnung, ich komme im Job irgendwie, das funktioniert nicht und ich komme da nicht zurecht, dass man da auch versucht, so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken, zu schauen, was sind denn da für Gefühle, Menschen in den Arm zu nehmen, weil ich weiß nicht, wie du und wie unsere ZuhörerInnen das so wahrnehmen, aber ich habe das Gefühl, gerade in unserer Generation, wir wurden ja auch nicht gerade so aufgezogen, dass alle Sachen nicht so schlimm sind und man ruhig Fehler machen kann und man dann eben positiv das mitnimmt, sondern da nehme ich mich ehrlicherweise auch gar nicht raus. Ich habe schon auch lange, lange Zeit einen starken Perfektionsdrang gehabt. Ja, und dass wir da aber eben uns auch gesellschaftlich gegenseitig unterstützen und so sagen, so hey, das ist doch normal und wir haben eben alle unsere Herausforderungen und jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir da irgendwie für dich den besten Weg rausfinden können, oder?
Also zum einen muss ich sagen, all das, was ich in meinem Studium gelernt habe und dann habe ich auch noch die Fachrichtung Entwicklungspsychologie gewählt und so weiter, hat sich nochmal so verändert und verstärkt, seitdem ich selber Kinder habe. Jetzt bin ich in verschiedenen Kontexten unterwegs und dadurch, dass ich eben auch beim Startup mit beteiligt bin, bin ich auch im Business-Kontext unterwegs. Und da sind mir teilweise auch an der Uni Menschen begegnet, wo ich gedacht habe, so, okay, so Leute gibt es also auch. Also wirklich so cholerisch und dies und das und so weiter. Also erstmal kann ich als so Person nicht ernst nehmen, aber man muss dann teilweise ja interagieren. So. Ähnlich wie ich das mit meinen Trotzkindern gemacht habe, mache ich das dann zum Beispiel da auch. Und man merkt es, letztendlich sind es immer verletzte Bedürfnisse. Also wenn jemand zum Beispiel das Gefühl hat, er ist jetzt, hat jetzt das Recht, mich anzubrüllen, dann muss man erstmal überlegen, okay, wo kommt das her? Und dann merkt man, ah, okay, da ist jetzt Frustration her, weil das, das und das und das und das. Und wenn ich dann merke, ah, okay, ich habe da einen Anteil dran, dann auch einfach das zu benennen und zu entschuldigen. Das ist teilweise so entwaffnend und führt dazu, dass quasi der härteste Hund total perplex wird. Also wenn man wirklich merkt, okay, alles klar, was weiß ich, irgendwie es wurde irgendwas nicht, sagen wir mal, wir machen es mal einfach, es wurde irgendwas nicht geliefert, was vereinbart war, oder verspätet geliefert, was vereinbart war, und jemand kriegt einen Tobsuchtanfall. Und dann sagt man erstmal, okay, ich verstehe, Sie sind jetzt sehr laut geworden. Wahrscheinlich sind Sie gerade unglaublich wütend. Das kann ich gut verstehen. Ein großer Anteil hat, dass wir den Termin nicht einhalten konnten. Deswegen möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen entschuldigen. Dann sitzt da auf einmal jemand, also True Story, deswegen kann ich das so erzählen. Da sitzt da jemand, der gerade noch kurz davor war, alles kurz und klein zu schlagen und ist erstmal perplex und sagt halt, es ist überraschend, dass Sie es jetzt so ansprechen und die Entschuldigung nehme ich gerne an. Und dann hast du wieder, also heißt nicht, dass es immer so funktioniert. Kann auch sein, dass bestimmte Personen da trotzdem alles kurz und klein schlagen. Aber das ist halt tatsächlich so eine Geschichte, wo man sieht, ja, das funktioniert halt auf allen Ebenen. Und das ist halt eben auch nochmal eine Geschichte. Auch diese Resilienz kann ich wieder lernen. Kann ich auch im Altersheim noch lernen. Im Altersheim gibt es auch viele Frustrationselemente für die Person. Und das heißt, auch da ist es dann wieder zu gucken, wie kann ich es schaffen, denen zu helfen, mit diesen Frustelementen umzugehen. Also jetzt ehrlich, in unserem Leben gibt es Hürden, ständig, überall, große, kleine. Wie schaffe ich es, die Hürden zu umgehen, aus dem Weg zu schaffen oder, wenn es nicht anders geht, sie zu akzeptieren? Und das kann ich in jedem Alter. Nur ist es natürlich viel, viel schwieriger. Also ich kann in jedem Alter auch noch, ich kann auch mit 80 noch eine Fremdsprache lernen. Aber auch da ist es so, Kinder lernen Fremdsprachen einfacher. Kinder lernen auch Resilienz einfacher als eben wir Älteren.
Also gut, da einfach viele Impulse schon in jungen Jahren zu geben. Wir haben am Anfang schon ein bisschen über das Thema Mobiltelefone gesprochen und weil ich weiß, dass du auch in dem Bereich geforscht hast, nimm uns doch nochmal mit. Also klar, Mobiltelefone haben einfach einen massiven Einfluss auf unseren Alltag, darauf, wie gestresst wir sind und natürlich dann auch wieder, wenn man weiterblickt, auf die Kinder. Hast du Empfehlungen für uns, wie wir möglichst optimal durch den Tag mit unseren allpräsenten Handys sein können?
Ja. Nee, absolut. Also was erstmal sehr, sehr wichtig ist, dass man sich bewusst macht, was dieses Handy eigentlich ist. Also es gibt so ein Foto, was ich super finde, wo einfach ein Tisch ist, wo alle Geräte aus der Vergangenheit draufstehen, die jetzt im Handy drin sind. Also das heißt, einen Fernseher, einen Computer, einen Scanner, einen Fax, einen Fotoapparat, eine Videokamera, ein Mikrofon, eine Stereoanlage und. Also das heißt, wir machen uns das nicht mehr bewusst. Wir sind irgendwie mit einem Telefon groß geworden, dann gab es halt ein Handy, was nur Handy war. Und auf einmal wurde das zum Smartphone und das ist uns nicht mehr bewusst. Jetzt der jungen Generation sowieso nicht. Es ist ja ein Wahnsinn, was das alles ist. Und deswegen muss man auch nochmal ganz, aus Forschersicht ist mir das total wichtig, weil es gerade in der Öffentlichkeit komplett, teilweise auch falsch in den Zeitungen und so weiter steht, dieses mit den, ja, wir haben ja eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch und so weiter. Das stimmt nicht. Also die Aufmerksamkeitsspanne, also die Informationen, die wir aufnehmen und verarbeiten können, das ist tendenziell sogar besser geworden. Es ist jetzt letztes Jahr eine Meta-Analyse rausgekommen, die das zeigt. Das Problem ist eher der Fokus und was passiert mit unserer Aufmerksamkeit? Und deswegen hatte ich das zuerst gesagt mit dem Tisch, weil wir ohne Ende super krass tolle Geräte mit uns mitschleppen. Die sind aber alle in einem so einem kleinen Gerät drin. Und das heißt, das muss uns bewusst sein. Und wenn uns das bewusst ist, dann wissen wir auch, okay, wir müssen unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus schützen. Weil ich ja immer den Zugang zu diesen, ne, wenn ich jetzt gerade es geschafft habe, kein Video zu gucken, habe ich vielleicht Bock auf einen Podcast. Wenn ich den Podcast höre, lese trotzdem bei WhatsApp, dann konzentriere ich mich ja noch nicht mal auf den Podcast, sondern ich lese dann die WhatsApps, die reinkommen. Eigentlich sollte ich das nicht tun, sondern ich sollte mich nur auf das, was ich höre, konzentrieren. Und das ist die große Schwierigkeit. Und da ist halt das, was mich auch so ein bisschen aufregt, das fällt uns Erwachsenen genauso schwer wie den Kindern. Und das ist immer die Geschichte. Oft regen wir uns über das mehr auf bei anderen, weil wir es da bei denen sehen, wenn es uns selbst betrifft. Ich glaube, das hat dein Mann auch gesagt in der Folge mit dir. Und das ist bei der Smartphone-Geschichte genau das. Wir sind alle tendenziell unzufrieden, wie schlecht wir das hinkriegen. Selbst wenn wir es hart regulieren, greifen wir viel zu oft hin, als wir es eigentlich wollen. Und dann sind wir noch umso wütender bei unseren Kindern, weil die noch Sachen machen, die wir nicht verstehen. Deswegen mein absoluter Rat auch an mich selbst, sich bewusst zu machen, was dieses Gerät alles beinhaltet und dann zu sagen, okay, ich möchte fokussiert mich für die Sachen entscheiden und dann die Sachen nutzen, die man kann. Man kann einzelne Zeiten festlegen und sagen, alles klar, YouTube maximal so und so viele Minuten pro Tag und dann eben nicht mehr. Oder zu sagen, ich mache WhatsApp aus und mache es nur ab 18 Uhr an für eine Stunde und antworte dann oder wie auch immer. Man muss das lernen, man muss es aufbauen und so weiter. Leichter ist natürlich alles so zu lassen, wie es ist. Aber dann lasse ich sozusagen die ganzen Reize entscheiden, was ich tue. Und ich entscheide nicht selbst, was ich tue. Und deswegen, das ist mein Rat, macht euch bewusst, das Gerät ist ein Gerät mit tausenden Geräten. Das heißt, tausend Quellen, die dir was Schönes bieten. Und wenn du sozusagen dich dem nicht verwehrst, du das nicht regulierst, dann lässt du dich von deinem Gerät steuern und du steuerst nicht mehr das Gerät.
Also am Ende auch wieder Bewusstheit dafür haben, wie man die Dinge wirklich nutzt. Was für mich ganz persönlich ja auch eine Herausforderung ist, ist, dass einfach über so viele verschiedene Kanäle auch Informationen reinkommen, auch ehrlicherweise für meinen Arbeitsalltag. Also ich meine, wir alle haben irgendwie WhatsApp, dann hat man noch Signal oder irgendwelche anderen Geschichten, dann hat man die verschiedenen sozialen Medien, dann hat man Internetseiten teilweise, worüber noch Anfragen reinkommen, E-Mail natürlich sowieso, verschiedene E-Mail-Adressen. Und ich habe persönlich auch manchmal das Gefühl, dass es so schwer ist. Also ich müsste mir eigentlich, beziehungsweise das habe ich natürlich auch, ich habe ein Strukturtool, wo ich mir meine To-Dos aufschreibe und alle zum Beispiel größeren Mails und Dinge, Anfragen, die reinkommen, die ich beantworten muss, die stehen dann da drin. Das heißt, man muss sich wirklich nochmal in diesem ganzen System überstrukturieren, damit man überhaupt noch einen Kopf bewahren kann und irgendwie das Gefühl hat, man kommt voran und verliert sich dann nicht wieder, genau wie du sagst, in Details. Das ist ja auch so ein Teufel. Teufelskreis. Ne? Hast du da noch einen Tipp, wie wir uns da am besten strukturieren können?
Ja, kann ich mich nicht von frei machen. Ist genauso ein Thema bei mir auch. Und deswegen ist es super wichtig, sich Handy-digitalfreie Zonen zu überlegen. Also ich habe auch das Tools und so weiter, aber ich muss sagen, das ist trotzdem nicht so leicht. Das Beste ist tatsächlich dann zu sagen, ausschalten. Also wenn ich sage, mein Fokusthema ist heute, am Artikel zu schreiben, dann wirklich sogar das Handy in einen anderen Raum. Und eine Sache, die ich liebe, ist tatsächlich, wenn ich mit einem Hund gehe, wenn ich Sport mache, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dann ist das Handy weg. Also ich habe leider viel zu wenig Fotos von meinen Kindern und viel zu wenig Videos, weil wir aber ganz oft sagen, okay, wir gehen jetzt, machen diesen Ausflug und wir wollen den Ausflug machen. So. Und das ist halt aber, ist wichtig, manchmal halt auch ein bisschen blöd so, ne? Aber und das ist aber auch eine Geschichte, warum zum Beispiel Hobbys für Kinder so wichtig sind. Weil die Sache ist halt die, diese Empfehlungen, die auch in meinem Netz irgendwo stehen, von dem und dem Alter eine halbe Stunde, von dem und dem Alter eine Stunde und so weiter, Bildschirmzeit. Das ist auch wieder, das macht Druck, das ist Blödsinn, weil es ist heute nicht mehr umsetzbar. Ne? Also jetzt irgendwie der Vater und die Mutter, die zu Hause sind, das Kind ist krank, man hat aber noch eine Telco, dann macht man eben das iPad an und dann muss man eher gucken, dass man es kanalisiert und sagt, alles klar, dann sollen die Kinder eben Sendung mit der Maus gucken oder irgendwas, was inhaltlich gut ist. Und man sollte kein schlechtes Gewissen haben, dass das Kind jetzt eben eine Stunde guckt statt 20 Minuten. Wichtig ist halt hier auch wieder dieses, was wird geguckt, was wird gemacht und das zu kanalisieren. Und der große Vorteil von Hobbys bei Kindern ist, das ist meistens handyfreie Zeit. Ich gehe lieber zum 100. Fußballturnier, weiß aber, da wird gespielt und Sport getrieben. Als das ist halt auch ein Riesenproblem. Also so dieses, wir müssen den Kindern auch Alternativen bieten. Und nicht nur den Kindern, uns selbst. Das ist halt das Schwierige. Wenn, wie gesagt, wir waren gerade dabei, das ist 1000 Geräte in einem. Das heißt, ich kann eigentlich zu Hause bleiben. Das geht nicht anders, als das zu regulieren.
Aber eben einen humanen Umgang damit zu wählen, sozusagen, wie du auch sagst.
Also ich und dann wieder bewusst.
Ja, ich kenne es aus eigener Erfahrung tatsächlich auch, dass die Kinder dann ja auch teilweise tatsächlich mit dem Handy oder mit dem Smartphone eben auch kreativ sind. Ja, also dann wird auch da was gestaltet, das wird dann ausgedruckt. Das ist zum Beispiel auch was, wo ich mich auch immer gefragt habe, so ja, ich meine, das ist ja am Ende auch ein Teil eines kreativen Prozesses. Und ich glaube, wie du sagst, wenn man da so einen wirklich gesunden Umgang wählt, dann ist das wahrscheinlich auch der beste Weg.
Absolut. Und da ist es nur wieder wichtig, dass es da kein Gap entsteht. Die meisten Konflikte zwischen Eltern und Kindern wegen mit Smartphone gibt es, weil die Eltern keine Ahnung haben, was die Kinder nutzen. Ganz klassisches Beispiel. Die Mutter hält sich an die Vorgaben aus irgendeiner Zeitschrift von Bildschirmzeit. Geht zum Kind, ohne was zu sagen, sagt, die Zeit ist um, schaltet das Handy aus. Und das Kind tickt komplett aus. Weil was die Mutter nicht weiß, ist, das Kind war kurz davor, eine bestimmte Stufe in einem Spiel zu erreichen. Und du musst von vorne anfangen, wenn du quasi unterbrochen wirst. Und sagen wir mal, das Kind hat jetzt 30 Minuten investiert, war kurz davor, dieses Rätsel zu lösen oder irgendwas. Und dann kommt die Mutter, schaltet es aus, dann ist alles zerstört. Und für das Kind ist es in dem Moment das Wichtigste der Welt. Sogar wichtiger als die Mutter. Und das ist ein super krasser Konflikt, den man vermeiden kann, wenn man spricht. Was machst du da? Warum ist das so wichtig? Und nicht einfach per se sagt so, ja, ich habe dir doch gesagt, das ist schlecht für dich. So, du kennst es aus unserer Kindheit noch. Man kriegt viereckige Augen und solche Sachen. Einfach so Pauschalgeschichten sind immer schlecht. Und wenn ich dann zum Beispiel weiß, ach Moment mal, das ist ja eigentlich sogar cool, das Spiel. Ein Beispiel, was ich super finde, ein Lehrer an der Schule meines Sohnes zockt das gleiche Spiel, was die Kinder spielen. Das heißt, der hat sich informiert, was ist es und so weiter. Dadurch bin ich jetzt auch informiert.
Weiß, was abgeht.
Genau, und das heißt, und der macht auch so Sachen, alles klar, wenn ihr das und das erreicht habt, dann spiele ich mal gegen euch und so weiter. Und das finde ich halt, finde ich cool. Und sowas müssen wir halt machen. Und das geht aber nur, wenn ich weiß, es gibt viel zu viele Eltern, die keine Ahnung haben, was Snapchat ist, was Instagram ist und so weiter. Und das ist aber Realität und also das ist ein Riesenalltag von Kindern und Jugendlichen. Und wenn ich darüber nicht Bescheid weiß, dann ist das quasi eine Blackbox und ich rede komplett aneinander vorbei.
Du hast eingangs ja auch gesagt, dieses auf Augenhöhe. Ich glaube, ganz egal, mit wem wir reden, dass wir Menschen auf Augenhöhe begegnen, ist immer ein guter Weg und auch zu schauen, sich wirklich hineinzudenken und hineinzufühlen. Also da haben wir auf jeden Fall heute schon einiges von dir gelernt, lieber Sven. Sven, wir kommen ganz langsam zum Abschluss. Mir ist vor allem das Thema Liebe hängen geblieben. Dass du gesagt hast, Liebe ist am Ende ja vielleicht die Antwort für alles. Deswegen da nochmal die Frage, ist das so und wie können wir uns, andere, unsere Kinder dabei unterstützen, wirklich Liebe zu leben?
Wir haben ja immer wieder schon mal drüber gesprochen und ich finde es halt ganz wichtig, dass man sich auch traut, diesen Begriff Liebe in den Mund zu nehmen, ohne zu sagen, das ist jetzt irgendwie total spirituell und esoterisch und dies und das, weil letztendlich ist die Grundlage tatsächlich ja, wie wir uns entwickeln. Die Bindung ist extrem wichtig und die fängt im Mutterleib an. Und das heißt, letztendlich ist diese Bindung da, bevor überhaupt das Gehirn so richtig entwickelt hat. Das erste Gefühl, was das Kind quasi mitkriegt, ist die Liebe. Und wenn die stabil ist, dann entwickelt sich das weiter. Und wir hatten ja auch die Themen mit den Grundbedürfnissen, also dieses sozial angenommen sein, kompetent, Autonomie und so weiter. Das sind alles Dinge, die extrem gut funktionieren, wenn ich eine stabile Selbstliebe habe, wenn ich Liebe annehmen kann und Liebe geben kann. Ja, das hört sich alles so ein bisschen so, ach ja, und schöne reine Welt, aber letztendlich ist das die Grundlage. Und jetzt nochmal kurz auf die dunkle Seite einzugehen. Wenn man sich viele Dinge anguckt, sowohl bei Personen, Konflikten und so weiter, dann hat es damit zu tun, dass da tatsächlich auf der einen oder anderen Seite zu wenig Liebe vorhanden ist. Und es wird kompensiert. Und diese Kompensation ist teilweise einfach extrem schrecklich. Also ich glaube, wenn Putin sich selber lieben würde, dann sehe viel anderes aus. Und das sehen wir aber bei vielen, vielen Leuten. Also es ist, was in den USA passiert und so weiter und so fort, sieht man, hat viel mit Rache, Hass, dies, das zu tun. Und das ist immer das Gegenteil von Liebe. Und deswegen ist es für mich keine Esoterik, sondern letztendlich ist es die wissenschaftliche Basis, dass man sieht, okay, die Grundbedürfnisse und das, was uns zu Menschen ausmacht, sind sehr, sehr wichtig sozusagen für ein erfolgreiches und stabiles Leben.
Erzähl uns nochmal, jeder Mensch auf der Welt hat ja Traumata, aber gerade wenn wir älter werden, denkt man sich, okay, wie viele neue muss ich denn noch aufbauen? Gibt es Möglichkeiten, so Traumata wirklich auch vorzubeugen? Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für uns?
Ja, eine zweite soziale Geschichte, die ich sehr unterstütze, ist das La Via Trauerhaus in Gelsenkirchen. Also La Via ist auch ein Verein, der sich mit dem Thema Tod auseinandersetzt und eben Familien, Betroffenen hilft, mit Trauer umzugehen. Und vor allem eben auch, wenn Kinder sterben. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, egal welche Eltern du fragst, was ist die größte Angst? Die größte Angst ist, dass den Kindern irgendwas passiert. So. Ja. Wir müssen uns mit den Dingen, die wir uns nicht vorstellen wollen, auch eigene Verletzlichkeit, eigene Krankheiten und so weiter, macht es Sinn, sich auseinanderzusetzen. Es ist mega unangenehm und es hilft aber, sich diesen Dingen zu stellen. Also bei dieser Trauergruppe gibt es eben auch Abende für Leute, wo jetzt niemand gestorben ist, sondern wo man auch so Sachen macht wie stellst du dir deine Beerdigung vor? Und das sind Dinge, die dir helfen, nicht das irgendwie toll zu finden, sondern einfach helfen sozusagen, mit diesen Ängsten umzugehen, sich den Ängsten zu stellen. Ich finde es mega schwer, aber ich habe quasi immer wieder in meinem Leben mit dem Thema Tod zu tun gehabt, also von Angehörigen und Bekannten und so weiter. Trotzdem fällt es mir immer noch schwer, mit diesem Thema irgendwie einen Umgang zu haben. Und seitdem ich Kinder habe, ist es halt einfach, also jeder Gedanke daran tut weh. Aber es macht halt Sinn, sich mit, und deswegen, das war jetzt nur ein Beispiel, ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Beispiel, aber letztendlich macht es Sinn, sich mit diesen, mit allen Dingen auseinanderzusetzen. Also jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr Lockerheit rein und mal einen Praxistipp dazu. Immer sich den Worst Case vorzustellen und den Best Case. Das ist wichtig, weil viele Leute denken, klammern sich an Worst Case und das macht Angst. Und dann immer auch den Best Case vorstellen und dann einfach zu vertrauen, Worst Case ist zum Glück sehr unwahrscheinlich. Best Case vielleicht auch. Aber das dazwischen, da ist alles drin. Und das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass etwas dazwischen passiert. So. Und das ist halt auch die Sache, ich gehe zur Vorsorge. Worst Case, Endstadium Krebs, 2 Wochen ist vorbei. Best Case, gar nichts, sondern die finden sogar noch raus, ich bin der stärkste und gesündeste Mensch der Welt. Was kommt raus? Alles in Ordnung. Sie sind jetzt aber auch nicht der gesündeste, sondern sieht ganz gut aus. Sie könnten noch ein bisschen mehr Sport treiben. Okay, super, nehme ich. So. Und das lässt sich auf viele Dinge halt, und das ist auch die Geschichte mit dem Umgang von Sorgen, kommt jetzt eher aus der Psychotherapie, aber wirklich die Dinge konkret zu challengen. Kind soll alleine nach Hause laufen. Was kann passieren und so weiter. Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht sich kurz verläuft, dann anruft, hol mich ab. ist höher, als das Kind irgendwie aus Versehen in einen Hubschrauber steigt und irgendwo wegfliegt. So. Und dass man halt so Sachen angeht, weil das ist zum Beispiel ein Thema bei Angststörungen, dass die Leute sich ins Diffuse verlieren. Und in der Psychotherapie macht man nichts anderes, als die Dinge dann wirklich konkret zu machen, um halt einen Zugang dazu bekommen, dass die Gedanken klar werden und dann kann ich sie auch besser bearbeiten.
Ah, das war nochmal super spannend, dass du das gesagt hast. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gelernt, dass auch in dem Moment, wo man zum Beispiel sich über etwas extrem aufregt oder so, dass ja wirklich wie so ein Nebel wirklich im Kopf ja auch entsteht, der eben dein klares Denkvermögen einschränkt und dann dazu führt, dass du eben aus irgendwelchen Urinstinkten handelst, die meistens eben nicht die besten Entscheidungen dann dich treffen lassen sozusagen.
Ja, spannend. Und deswegen, was ich halt sehr schön finde, ist, es gibt irgendwie, ich glaube sogar ein Buch, das so heißt, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen, auf jeden Fall dieses, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Das ist halt wichtig, ne? Das ist ein wichtiger Satz in der kognitiven Verhaltenstherapie, sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen und die halt zu hinterfragen. Aber was auch mindestens genauso wichtig ist, du darfst auch nicht alles glauben, was du fühlst. Weil Gefühle sind automatisch und deswegen gefährlich, ne? Weil, also ich bin auch ein Verfechter vom Bauchgefühl, du auch. Aber Bauchgefühl heißt, das ist das globale Wissen in deinem Körper gespeichert. Also zum Beispiel, du bist jemandem skeptisch gegenüber, obwohl du ihn noch nie gesehen hast. Woher kommt das? Weil du schon vielleicht Erfahrungen gemacht hast, an die du dich nicht erinnern kannst, von Gerüchen, von Mimiken und so weiter, dass du merkst, okay, anscheinend ist das eine ähnliche Person, der ich nicht trauen sollte. Das ist zum Beispiel Bauchgefühl. Oder du hast irgendmal was gemacht in der Schulzeit, hast dich getraut und das hat super geklappt. Und auf einmal bist du jetzt als Erwachsene in einer anderen Situation und du merkst, jetzt sollte ich handeln, ich sollte mich bewerben oder sonst was. Das ist Bauchgefühl. Aber deswegen auch nochmal ganz wichtig, neben denen, ich darf nicht alles glauben, was ich denke, ich darf auch nicht alles glauben, was ich fühle. Weil manchmal, da die Gefühle sind hochautomatisch und haben oft mit Angst zu tun. Und auch denen, die muss ich challengen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Und da enden wir doch wieder damit, bewusst und reflektieren, auch mit dem, was man selber so denkt, fühlt und so weiter umzugehen, ist, glaube ich, immer ein guter Schritt. Sven, vielen, vielen Dank für all die tollen Infos und dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ich habe mir überlegt, dass, wo wir heute doch so viel über Kinder gesprochen haben und über Gefühle, dass es schön wäre, dass wir auch mal die Kinder zu Wort kommen lassen. Deswegen wollen wir heute zum Abschluss den Kindern noch ein paar Fragen stellen. Die haben heute das letzte Wort und ich sage dir erstmal, Sven, alles Liebe, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Alles Gute.
Was magst du an der Schule?
Mir macht sehr viel Spaß Sport und Kunst.
An der Schule mag ich halt besonders den Sportunterricht und den Kunstunterricht. Und dass man in den Pausen viel mit den Freunden spielen kann. Und dass auch die Lehrer sehr freundlich sind und einem viele Chancen geben.
Was magst du nicht an der Schule?
Deutsch mag ich nicht so gerne und Mathe.
Wenn die Schüler immer so ineinander streiten und dann immer auf den Gängen, dann streiten die immer so auf den Gängen, dann ist das immer so eng, dann kommt man da schlecht durch und manche kicken einfach so gegen die Schuhe von anderen und dann stehen die immer dreckig und ja.
Was würdest du gerne in der Schule lernen?
In der Schule ein Pulli für mich stricken. Mama kann das nicht, aber ich will das.
Wie man noch besser malen kann und wie man besser Geld verdienen kann.
Also mehr zeichnen und so, wie man ja reitet und so, bei dem Griff, bei den Zügeln.
Was gibt dir Energie?
Weil ich draußen hüpfe. Und tanze draußen.
Wenn ich mich hinsetze und Musik höre.
Was möchtest du einmal werden?
Hotelbesitzer, weil mir gefällt das einfach gut.
Buchschreiberin und ich möchte mit mir gerne die Geschichte ausdenken.
Ich finde, Kinder sind einfach so wunderbar und sie tragen doch alles in sich. Es ist wirklich so, dass wir sie eigentlich nur unterstützen müssen,
darin, dass sie so großartig bleiben, wie sie sind und dass wir sie in ihre Stärken bestärken. Und dann kann doch eigentlich nur was Gutes aus ihnen werden und ehrlicherweise auch aus unserer Welt, oder? Also ich bin immer wieder total beseelt, wenn ich viel Zeit mit Kindern verbringen kann. Das war der zweite Teil von Das Leben ist kein Ponyhof mit Sven Lindberg und den Kindern natürlich. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann empfiehl sie doch bitte einem lieben Menschen und abonniere auf jeden Fall den Podcast bei deinem Podcast-Anbieter, damit du keine weitere Folge verpasst. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine fantastische Woche. Lass uns gerne in Verbindung bleiben, wenn du magst. Du findest mich bei LinkedIn und Instagram unter Janina Lynn Otto und für alle Food- und Landthemen bei Instagram unter Frau Ultrafrisch. Also, bleib gesund, hab eine fantastische Zeit und ich freue mich in der nächsten Woche schon wieder auf dich. Bis dahin, deine Janina.